Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 72. Folge von Fast and Curious. Mit angeschlagener Wiesenstimme sprechen wir heute im Catch-up über die Bits and Pretzels, unseren Arbeits- und Reisemarathon und die Wiesen. Im Deep Dive wollen wir mit euch teilen, welche Themen uns an Michelle Obamas Rede besonders bewegt haben. Bei Was bewegt uns stellen wir euch unser Deep Conversation Card Game vor. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch die YouTube-Dokumentation über die Gorilla-Story vor. Und das letzte Wort hat heute Verena.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei 10more In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderungen an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende.
Catch-up. Ja, Verena, ich kam ja gerade zu spät in diesem Podcast, ne?
Wie immer.
Nein, gar nicht wie immer. Ich bin immer total schön pünktlich. Nee,
aber ja.
Doch, komm. Aber es war schon ungewöhnlich. Du hast schon gedacht, wo ist sie denn? Weil normalerweise
ich habe mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gewundert. Wo warst du denn?
Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du dir jetzt die Frage gestellt hättest, wo ist sie denn? Weil dann hättest du mich vielleicht gefunden, weil pass auf, was mir passiert ist. Ich bin ja noch in dem Hotel, wo wir sind, hier in München, wo wir gewesen sind.
Bett
ich
gefallen,
bin immer noch
oder?
Da. Nein, ja. Und ich wollte von unten wieder nach oben, um unseren Podcast aufzunehmen. Und bin dann in meine vierte Etage gefahren, dann ging die Tür nicht auf. Dann bin ich in die -1 gefahren, warum auch immer, ging die Tür nicht auf. Dann bin ich in die 2 gefahren, ging die Tür nicht auf. Ich habe auch nichts mehr gedrückt. Also ich kann nur meine Karte da dran halten und dann fährt mich das zu meinem Stockwerk. Das heißt, ich stand die ganze Zeit,
Aufzug.
Ich habe wirklich gefangen und ich habe so eine Angst bekommen. Dann dachte ich so, oh Gott, jetzt pass aber auf, warum ich das erzähle. Dann wurde ich irgendwann auf die 0 gefahren. Ich schon, oh Gott, bitte, diese Tür geht die wieder auf. Stehen da so 3, 4 krasse Securities vor mir. Ich so,
hi. Was, im Hotel wie Michelle Obama?
Und dann ich so, die Türen gingen nicht auf. Und die so, was? Und ich so, ja, ich fahre hier schon Ewigkeit mit diesem Fahrstuhl. Dann haben die mich nach oben gebracht, also eskortiert. Ich so, okay, das wird jetzt richtig weird. Und dann ging die Tür aber wieder auf. Ich war total glücklich, aber ich glaube wirklich, ich bin im selben Hotel wie Michelle Obama.
Oh Gott, ist das aufregend. Gut, dass wir heute so viel über sie reden und gut, dass wir sie gestern persönlich treffen durften. Ja. Ich meine, was für ein Tag gestern, oder?
Verrückt. Also wir sind ja erstmal mit der Bahn hergekommen und hatten uns krass vorgenommen, dass wir da nochmal richtig uns vorbereiten. Ja. Und dann war wirklich, ich bin ja eine Bahnliebhaberin. Aber die gestrige Fahrt war echt mies. Bei mir waren die beiden Toiletten zu. Die waren also gesperrt. Es gab die Toiletten, konnte man nicht nutzen. Dann hatten wir ja keinerlei Empfang, wirklich nichts. Weder zum Telefonieren noch Internet. Essen gab es nicht, Trinken gab es nicht.
Bordbistro zu. Und wir saßen in verschiedenen Zugteilen, also durch die man auch nicht durchgehen konnte. Das heißt, es war nichts mit gemeinsamer Vorbereitung.
Das aber, gar nicht, aber du bist in Nürnberg dann rübergerannt. Das fand ich so geil.
Ich bin in Nürnberg auf dem Bahnsteig ausgestiegen und hab dir unsere Moderationskarten in den anderen Zug gegeben. aber es hat ja noch, ist ja nochmal alle Duty Young, ne? Und dann sind wir da angekommen und auf der Bits and Pretzels. Und ich hatte ja, was die ganze Reise noch viel schöner gemacht hat, meine 13-jährige Patentochter mit dabei. Die hat sich mal gestern die Tech-Welt, die Konferenzwelt angeguckt und war ganz beeindruckt. Ja, und dann rein ins Vergnügen. Dann hatten wir so eine Ask Us Anything-Session am Stand vom Bundeswirtschaftsministerium, richtig?
Ja.
Mhm. Und ich finde ja diese Sessions, wo alle einen Kopfhörer aufhaben, um dich zu hören, ja irgendwie ein bisschen komisch. Weil du sprichst irgendwie so, weiß ich auch nicht, so ins Leere, oder?
Findest du? Finde ich auch. Also du kriegst überhaupt kein Feedback. Und dann sind ja ganz viele Leute noch am Stand, die keinen Kopfhörer bekommen haben.
Ja. Und die quatschen
hören
sich
einen
da eine Runde
gar
ein.
Nicht. Ja, ja, genau. Aber es war trotzdem schön.
Nein, war trotzdem schön. Ja, war total schön und ordentlich Meet and Greet gemacht. Und ja, und dann ging es ab Backstage zu unserem Auftritt. Und man muss ja wirklich sagen, also die Vorbereitung ließ eigentlich zu wünschen übrig, aber das ist auch ein bisschen strebermädchenmäßig, das zu sagen, finde ich. Weißt du, das ist so wie früher. Ich habe gar nicht für die Mathearbeit gelernt.
Das stimmt.
Und oh, es war eine Eins. So wäre das jetzt auch so. Oh, wir haben uns gar nicht vorbereitet, aber dann war es ganz toll.
Das würde mich mal interessieren. Welche Schulnote würdest du uns denn geben für gestern?
2+.
Ja, ich auch. Ja, sind wir aligned. Ja. Weil es war nämlich keine Eins. Also ich finde, da kann man noch, ich finde, mir hat ein bisschen mehr Lacher gefehlt. Also ich finde, wir können noch ein paar mehr Anekdoten raushauen. Und
ach, wir waren aber dafür sehr inhaltsvoll.
Das stimmt, das stimmt. Es war mal eine ganz andere Rede, so ein bisschen ruhiger und ein bisschen, ihr werdet sie ja hören als Podcast, als Special-Podcast.
Ah ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ihr könnt diesen Sonntag kommt ein Sonderpodcast von uns raus mit einer schwarzen Kachel, damit man auch sieht, es ist was Besonderes. Ja. Und könnt ihr einfach mal hören, was wir da auf der Bühne erzählt haben. Das haben wir nämlich alles live aufgezeichnet.
Ja, aber ich finde es schön, weil wir mal nicht so übertrieben gemacht haben. Und ich finde sozusagen, wir haben mal einfach so ein bisschen ruhiger, ein bisschen inhaltlicher, ein bisschen tiefer. Gleichzeitig, ich finde noch mehr Fakten, ein paar mehr Lacher fände ich schön. Aber auch ich fand es trotzdem
ich hatte super. Ein paar Lacher auf meiner Seite.
Ja. Ich auch. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich
vielleicht
nicht humorvoll
war. Vielleicht war meine Performance nur ein
Spielus. Das war schon eher ein Hint in deine Richtung, aber ich wollte es nicht so doll sagen.
Ich fand mich eigentlich sehr
lustig.
Wir
sollten witziger sein, Marina.
Okay, nee, verstanden. Aber wann, zu welchem Zeitpunkt ich mich sehr witzig fand, war 15 Minuten vor unserem Auftritt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir laufen Backstage und Lea erzählt mir, also ich habe ja hier nochmal klargestellt, dass wir auf keinen Fall mit dem Dirndl auf die Bühne gehen, weil ich bin Berlinerin, also ich trage jetzt hier kein Dirndl auf der Bühne. Und ich hörte mir das so an und lief so neben ihr her und so, ja, finde ich gut. Und dann kam er so Backstage und dann dachte ich so...
Nee, dann meintest du so, sag mal, sollten wir dann Dirndl anziehen?
Ja.
Dann meinte ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich habe es gleich abmoderiert.
Du hast es gleich abmoderiert, so. Und dann gingst du in die Maske und dann dachte ich so, sag mal, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir da gleich im Dirndl rausgehen? Weil auf welcher Konferenz geht man denn bitte im Dirndl auf die Bühne? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wir hatten ja auch beide eins mit für abends, für die Wiesn. So, und dann bin ich in deine Maske reingelaufen und habe gesagt, ich habe einen Pitch, den ich machen möchte. Hast du erst vermutet, der Pitch wäre, dich aus der Maske zu schmeißen. Aber der Pitch war, komm Lea, wir gehen da im Dirndl hoch. Und dafür liebe ich dich ja, ne? Dass du dann einfach 15 Minuten vorher dein super stylisches David Tomaszewski-Outfit in die Ecke schmeißt und das Dirndl anziehst. Ja.
Ja, dann haben natürlich die Ohrringe nicht gepasst. Dann hatten wir genau davor von Karin Ohrringe geschenkt bekommen, als so nettes Gastgeschenk quasi auf der Konferenz. Also es hat wirklich alles gepasst und dann habe ich mich da auch riesig wohlgefühlt. Und dann sind wir ja, also erstmal war es eine schöne Rede, es hat total Spaß gemacht. Dann sind wir runtergegangen und durften Michelle Obama treffen. Und das wussten wir ja vorher schon und mussten da unsere Security-Sachen hingeben und Corona-Tests machen, wovor wir beide ein bisschen Respekt hatten, aber ein Glück beide negativ.
Ich war sicher, dass ich positiv bin, aber
ich habe auch richtig Angst gehabt. Und dann standen wir da in der Schlange, was ich auch schön fand. Alle vor uns und nach uns waren irgendwie alleine und wir waren zu zweit auf dem Kärtchen.
Herrlich.
Ja. Und haben dann da unser Foto gemacht und wie fandst du das Foto? Warst du jetzt
genau,
aufgeregt?
Also erstmal fand ich ja wirklich, das muss man sich wirklich vorstellen, du kriegst eine Nummer und dann stehst du da und du musst auch in Reih und Glied stehen und es war also sehr durchgetaktet. Und wie fand ich das Foto? Also wir haben es ja noch nicht, ich sehe bestimmt
Markus
super
Söder
aus.
War als erstes dran, ne? Der hat die Schlange umgehen dürfen.
Mhm. Ja.
Der war ganz, ganz auch vorne. Der war die Nummer 0
dabei. Du, das Foto wird schon gut sein, aber sind wir mal ehrlich, also so ein gestelltes Foto, wo man dann leider doch gar nicht so viel miteinander reden kann, also ist trotzdem schön. Ich will nicht undankbar sein.
Nein, es ist schon was, Also sorry, es ist total verrückt, dass wir jetzt ein Foto mit Michelle Obama haben.
Ja, ist total das verrückt. Ist aber einmalig. Ich bin halt so ein Inhaltstyp, weißt du? Ich will dann immer quatschen mit ihr.
Mir
so.
Geht's nur ums Foto.
Ach so.
Mir reicht das.
Da waren sie wieder, unsere Unterschiede. Ja. Dann ab von Michelle Obamas Rede, über die reden wir gleich ausführlich im Deep Dive, denn die war so wahnsinnig bewegend. Oder was heißt Rede, es war ein Interview. Ab auf die Wiesen in Schottenhammel. Das habe ich ja geliebt, ne? Also ich bin ja voll eigentlich so ein Oktoberfest-Typ, habe ich da so gemerkt.
Ich habe das da nicht nur erst gemerkt, sondern ich weiß es schon ganz lange.
Wenn da so eine Band loslegt, mega.
Es ist so schön. Ich hatte eigentlich dieses Jahr wirklich keinen Bock und habe das ganz stolz auch allen erzählt, dass ich dieses Jahr wirklich keinen Bock habe. So wie du keinen Bock auf Arbeiten, hatte ich keinen Bock auf Oktoberfest. Und dann stehst du halt da und dann nimmst dich dann einfach mit, nur gut. Ob du willst oder nicht.
Und dann steht mein Mann
so
vor mir.
Zelthopping gemacht.
Ja, mein Mann steht vor mir in Lederhosen. Der hatte ein Board-Meeting am Montag in München. War so hot. Da habe ich gedacht, okay, mit dem verbringe ich jetzt hier heute noch die Nacht, habe ich mir so gedacht, so als Wiesenhasal. Meine Lache ist so dreckig heute.
Das ist wirklich, weil du so eine tiefe, rauchige Stimme hast. Ja, ich habe mein früheres Wiesenhasal wiedergefunden, Polly, mein Mitgründer Sebastian Pollock, mit dem ich nie zusammen war, aber mit dem ich quasi verheiratet war, weil ja so eine berufliche Ehe, genau, so eine Mitgründerschaft wirklich krass intensiv ist. Und das liebe ich auch, ne? Wir sehen uns wirklich gar nicht so viel, aber wenn wir uns sehen, ist es wie in alten Zeiten. Und dann ist er als erstes so, Lea, und ich so, ich weiß, du hast Hunger. Also ja, ich kann wirklich gar nicht mehr. Ich so, ich weiß. Also du auch. Ich so, ja, ich weiß. Dann sind wir, also
dann musst du dir aber auch erstmal so ein Fahrgeschäft fahren.
Ja,
erstmal,
nee, wir sind erst zum Bratwurststand, haben uns zum Bratwurst reingedrückt. Ja, dann dachten wir, das war vielleicht nicht so schlau, bevor wir dann sofort auf den Olympia-Looping, irgendwie die größte transportable Achterbahn der Welt gehen.
Oh Gott. Genau, da war ich schon längst
im
Zelt. Ja.
Aber es war richtig witzig und dann kamen wir zu euch und dann sind wir ja noch mit Antonia in das Käferzelt und da war es auch schön. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich, Verena, weil ich sitze hier, meine Stimme ist okay, also sie ist noch da. Mhm. Ich habe keinen krassen Kater, okay, man sieht mich ein Glück nicht, es ist alles so ein bisschen angeschwollen im Gesicht, finde ich, aber ich finde
sieht gut aus.
Oder? Für so einen ganzen Tag und nach Wiesn
hast du gut gemacht.
Ja.
Also haben wir uns gut gehalten. Das ist jetzt auch mit Blick auf meine Woche übrigens recht entscheidend, dass ich mich jetzt nicht am Montagabend komplett geschrottet habe, weil ich nämlich heute Abend eine tolle Veranstaltung von Tuba Tekkal moderiere, wo unter anderem Anne Will auf dem Panel sitzt, was ich moderiere. Ja, also nicht Anne Will moderiert das Panel, auf dem ich sitze, sondern andersrum. Ja, das ist ganz schrecklich. Also da muss ich mal richtig abliefern. Dann habe ich morgen zu allem Überfluss noch eine Human Design Lesung, die du mir eingebrockt hast.
Oh Gott.
Ja, die passt auch super in meinen Kalender gerade. Dann düse ich nach Hamburg und halte eine Keynote abends über die Kraft, neue Wege zu gehen. Ich hoffe, ich habe die Kraft dann noch. Und dann ist mal noch so Donnerstag Book Club Live, Freitag bei Gabor Steingart auf der Myway noch kurz eine Keynote. Also du kannst mich Freitagabend von der Wand kratzen oder vom Boden oder so.
Ja. Okay, aber das ist wirklich, also mein Monat ist schon heftig, aber du übertrumpfst den echt in Massen übertrumpfst du den. Ich habe auch aber eine ganz witzige Rede und das finde ich also cool, wenn du zu so Sachen einfach Ja sagst. Und zwar bin ich nämlich auf der Unitecker und das ist die weltweit größte Konferenz der Techniker der Feuerfestindustrie. Also die Industrie, die quasi Stahl, Aluminium, Glas, Zement und so herstellt mit feuerfesten Steinen.
Die heißt Feuerfestindustrie.
Ja, Feuerfestindustrie. Ja, da denkt man erstmal an so Feuerwerke.
Da feiern die ein Feuerfest.
Ja, ich weiß, da denkt man erstmal an so Feuerwerke oder so. Nee. Ja. Und die werden ja überall angewendet, ja, in der Chemie, in der Müllverbrennungsanlagen. Mhm. Überall brauchst du verschiedenste Fässer, zum Beispiel auch wenn wir Wein trinken wollen. Und das Krasse ist aber, brauchen wir Edelstahlfässer. Aber das Krasse ist, dass diese Industrie hat natürlich ein riesen Dekarbonisierungsthema. Klar. Also eine riesen Herausforderung.
Grüner Stahl, grüner Zement, das ist ja alles
und
das
da
Thema
ist mir wieder
Stunde.
Aufgefallen, wie krass du quasi, du kannst ja die jetzt total runterschreiben, ne? Ihr müsst jetzt vom CO2 runter und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind die ja die Zulieferer dafür, dass wir unseren Wein trinken können und der in den Edelstahlfässern gären kann. Also es ist ja... mir ist da nochmal aufgefallen, dass dieses Thema einfach unser aller Thema ist und dass man nicht
so
Industrien
also
abstrafen
darf. Da hat es dein Leben beeinträchtigt, bei dem
Wein,
den du trinkst. Okay, nee, klar.
Ich
wenn ich an die Stahl, Aluminium, Gas und Glas und Zementindustrie denke, dann denke ich auch eigentlich nur an den Wein. Das ist so nett, dass sie diese Weinfässer herstellen.
Ich wollte das für den oder die Endkonsumentin hier vor dem...
greifbar vor machen, dem, verstehe.
Ja, vor dem Podcast greifbar machen.
Ja, weil so ein Stahlträger ich, können die sich ja hier gar nicht vorstellen. Nee.
Oh, okay, ich, ja.
Du gibst auf,
der geht
ja? Ja, geht an mich, ja? Ah, sehr gut. Na gut, dann mal rein in den Deep Dive.
Deep Dive.
Ja, auf diesen Deep Dive heute freue ich mich so sehr, weil, Lea, wir saßen ja gestern, haben Michelle Obama zugehört und hatten, glaube ich, 60 Minuten Gänsehaut, richtig?
Mhm, total. Ja.
Und
ich hing richtig an ihren Lippen und dann habe ich immer wieder mir Notizen in meine, also in meine Handy-Notizen reingeschrieben und habe die ganze Zeit gedacht, ich hoffe, dass mich keiner sieht und die denken, dass ich nicht zuhören würde und am Handy wäre.
Ja, habe ich auch gedacht.
Sondern, dass die wissen, dass ich gerade Notizen schreibe, weil ich so krass zuhöre. Also es hat mir fast leid getan, aber ich wollte mir unbedingt diese Punkte aufschreiben, weil ich so, weil ich sie so bewegend fand, dass ich dachte, ich muss die festhalten.
Ja, total. Und vorher wurde durchgesagt, keine Fotoaufnahmen, keine Filmaufnahmen, nichts. Und da dachte man kurz noch so, ach schade. Und dann, wenn man aber mal ehrlich ist, dann ist es ja eher so Foto und Film, um der Außenwelt zu zeigen, guck mal, wo ich gerade bin.
Ja.
Aber du hörst natürlich viel weniger zu dann. Und wenn du kein Foto und Film darfst, und es geht nicht darum zu senden, sondern mal nur zu empfangen, dann stellst du deine Antennen auch irgendwie ganz anders auf.
Ja.
So, und deswegen haben wir beide, glaube ich, uns da die Finger wund geschrieben und haben jetzt die tolle Chance, heute mal einmal diese Learnings mit euch zu teilen, beziehungsweise gar nicht so sehr Learnings, sondern welche Sätze, welche Aussagen haben besonders resoniert.
Ja.
Und ich glaube, das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, deswegen nenne ich es jetzt mal zuerst, wobei ja die anderen Sachen später, also es war einfach alles großartig, aber ist, dass sie gesagt hat, Vulnerability is our superpower. Also Verletzlichkeit ist unsere Superpower. Und das ist so wahr, Lea, weil ich bin aufgewachsen in einer Wirtschaftswelt, aber auch in einer gesellschaftlichen Denkweise von pass auf, dass du nicht zu sehr deine Schwächen zeigst, dann trampeln andere darauf rum. Natürlich sollst du Fehler zugeben und so, aber pass auch auf, bei wem und ob der es gut mit dir meint und so. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, in denen ich die Demenz meines Vaters geteilt habe, wo wir hier im Podcast die Verletzlichkeit im Zuge der Elterngeldkampagne besprochen haben, da habe ich so gemerkt, das ist eine Superpower, verletzlich zu sein, und zwar nicht auf Knopfdruck und um damit irgendeine Wirkung zu erzeugen, sondern wenn es innen wirklich so aussieht. Weil es einfach andere bestärkt, wenn man selber seine Schwäche zeigt. Weil nicht, weil sie dann denken, ach guck mal, die ist ja gar nicht so toll, sondern weil man sich viel mehr verbinden kann. Es ist viel menschlicher. Es wäre ja absurd, wenn Menschen durch die Welt laufen und nie irgendein Schwächegefühl empfinden oder nie irgendwas sich zu Herzen nehmen. Und also das verkörpert sie wie keine andere. Und das habe ich mir nochmal ganz groß aufgeschrieben, dass ich damit nie aufhöre, egal ob da irgendwer sagt, das ist jetzt taktisch nicht so schlau, das zu machen.
Und egal, wie sehr man dafür auch angreifbar wird.
Genau.
Und ich finde es auch spannend, was sie gesagt hat, dass sie dabei vor allen Dingen immer die jungen Leute anguckt, so ab 12, 13. Weil sie so denkt, sie will denen unbedingt zeigen, dass das, was sie sehen, also die Fassade sozusagen nicht alles ist, sondern dass sie so viel hingefallen ist. Und zwar nicht für die schöne Geschichte, sondern wirklich in dem Moment, ohne dass man wusste, dass es gut ausgeht und zum Schluss alle klatschen werden. Sondern man wusste genau nicht, wie es ausgeht.
Noch nicht.
Und genau, und dass sie da kämpfen musste und dass sie diese Kämpfe zeigen will. Und dass man auch nicht so, ich meine, die hat ja eine Aura, finde ich.
Also
die ist so quasi so verletzlich und gleichzeitig aber nicht schwach, sondern stark.
Die ist so stark.
Aber so menschlich und warmherzig, aber trotzdem scharf. Also die hat so, das ist eine ganz besondere Aura, finde ich. Und das fand ich auch
und ganz
so toll.
Kurz zu dem Schaf. Mhm. Ich hab's geliebt, wie sie meinte. Ich bin übrigens schlauer als mein Bruder.
Ja,
also die haut dann auch ab
und auch
zu
schon,
so
als
einen
ich klein war.
Mhm.
Aber ihre Student oder ihre Council, ihre Schulleiterin oder wie auch immer Beraterin hat trotzdem gesagt, sie soll nicht nach Princeton gehen, das wäre zu hoch für sie. Also deswegen hat sie es erzählt in dem Kontext.
Ja.
Ne? Aber das fand ich auch so cool, dass man da so selbstbewusst einfach das sagen darf.
Ja.
Als Frau auch, ne? Als schwarze Frau noch mal mehr, hat sie ja öfter gesagt, wie ungewöhnlich das ist, solche Dinge zu benennen einfach und dafür zu stehen. Zu diesem Verletzlichkeitsthema fand ich es deswegen auch so spannend, weil ich stelle mir immer vor zum Schluss, wie ich so vor dieser Himmelspforte stehe. Also so vor dieser Himmelstür und quasi so ein bisschen an Gott reporten muss.
Mhm. So, verstehe.
Das ist quasi in meinem Kopf, ja. Und dann ist der oder die Gott da, mhm, und sagt so, okay, erzähl mal, was hast du denn gemacht, wie war es so und so. Und wenn du dann sagen würdest, pass auf, ich habe jetzt das ganze Leben lang eine richtig gute Fassade aufrecht gehalten. Mhm. Ich habe keinen an mich rangelassen. Das, was mich wirklich bewegt, habe ich nicht gezeigt. Ich wurde auch deswegen nie richtig verletzt, weil hat keiner gesehen. Ja? Was ist das für eine Geschichte? Ja. Also das ist ja so traurig. Für wen würde man das tun? Ja. Ja. Als fürs Bild. Und ja, da ist das Bild halt absolut nicht alles. Deswegen, also das war ein unglaublich starkes Learning. Und in eine ähnliche Kerbe geht, glaube ich, mein Nummer-eins-Ding. Und das fand ich so, oh, also es hat mich wirklich gekribbelt im ganzen Körper. Sie hat darüber gesprochen, über deine Enoughness.
Mhm.
Und darüber,
ja,
genau, und darüber, wie sie in ihrer Familie gar nicht so viel hatten, jetzt an Material Goods, an Reichtümern oder an Vermögen oder an Materiellem im Haus, sondern aber sie ganz viel das Gefühl hatte, sie ist enough. Sie ist so, wie sie ist, toll.
Sie wird gesehen.
Am Küchentisch sehen sie sich. Sie darf alles sagen. Auf ihre Meinung wird gehört. Nicht, dass sie danach agieren, aber dass sie wissen wollen. Sie kann sich wirklich so zeigen, wie sie ist. Und sie hat dann auch gesagt so, do the work to find your inner enoughness. Und sie meinte, und das ist ein ongoing work. Sie ist da immer noch dran. Aber wenn du das selber schaffst, diese innere enoughness wirklich dir selbst zu geben, ich glaube, dann, zu deinem Punkt, kannst du auch so verletzlich sein. Weil wenn die Leute dich dann angreifen von außen, können sie dein Inneres nicht angreifen, weil du dir selber die Enoughness schon gegeben hast.
Ja.
Und das fand ich, jetzt erzählen wir das alles nach und wir schaffen
ja, genau,
es nicht annähernd,
nein, schaffen wir nicht annähernd,
ihre nee, Worte und ihre so Tiefe rüberzubringen. Aber ich fand das so stark. Ja. Auch dieses Thema, wie erziehst du deine Kinder und wie wenig brauchen die eigentlich, aber wie viel von diesem du bist
gesehen
genug
werden. Ja,
ja. Du bist
ja
wertvoll, du bist wichtig hier am Küchentisch. Wir wollen hören, was bei dir passiert. Wir wollen deine Meinung haben und die Meinung darf auch anders sein als die eigene und so. Also das habe ich mir nochmal richtig als Elternteil aufgeschrieben in meinem
Kopf. Ja, und als Elternteil konnte man sich ja wirklich viel aufschreiben, weil sie ja ganz viel auch über Kindererziehung gesprochen hat. Und was ich da so toll fand, war genau das, was du eben gesagt hast, dieses wir denken immer, mehr ist mehr, noch mehr Geschenke, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Reisen, noch mehr Highlights.
Aktivitäten.
Und, und eigentlich das mal alles wegzunehmen und das den Menschen vor sich zu sehen und zu sagen, du Sechsjährige, du Achtjähriger, ich sehe dich jetzt und ich höre dir zu und ich nehme dich ernst und ich nehme deine Sorgen ernst. Also fand ich ganz toll und in dem Zusammenhang hat sie eben auch gesagt, think about how we raise our sons. Und jetzt haben wir ja drei Söhne und das fand ich so einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil sie gesagt hat, boys should also be allowed to be different. Mhm. Bei Geschlechtergerechtigkeit und bei Mädchenstärken und Frauen sollen den ganzen Weg gehen. Mhm. Und da stehen wir ja nun wirklich wie keinen zweiten hoffentlich für. Da guckt man immer nur Richtung der Mädchen und sagt so, der müssen wir beibringen, sie darf ihren Punkt machen, sie ist nicht zu viel, sie ist nicht zu laut und so. Und das ist auch alles richtig, ja, genau das müssen wir tun. Aber gleichzeitig sozusagen ignorieren wir so ein bisschen die Jungs in der Gleichung und die müssen immer noch so ein bisschen die Starken sein und die spielen Fußball und der ist halt so ein richtiger Junge und da geben wir genau die gleichen Attribute auf Jungs, die auch alle von gestern sind, um ihnen zu sagen, wie sie sein sollen, statt da auch mal zu sagen, wenn wir unsere Jungs anders erziehen und jetzt gar nicht umerziehen, sondern ihnen mehr Freiheit geben, ihre Schwäche zu zeigen, Freiheit geben, anders sein zu dürfen, anders denken zu dürfen und sie auch nicht so in Schubladen tun, wie Mädchen eben schon viel zu lange in Schubladen getan wurden, dann hilft das beiden Geschlechtern. Und
total,
das,
und auch schlecht in Mathe und schlecht in Sport sein zu dürfen.
Ja, genau.
Und irgendwie kreative Tanz ausüben zu dürfen als Hobby, wenn sie es wollen und Ballett, falls sie darauf Lust haben. Ne? Also das ist schon immer noch, ich weiß noch, als mein Sohn mal so einen pinken Jumper kaufen wollte, also so ein Set, so ein Jogger-Set. Und es war komplett pink. Und unsere damalige Kinderfrau kam dann zurück und hat gesagt, du, ich habe ihn gerade noch davon abgehalten. Naja, ich so gedacht, klar. Ja, ne?
Ja.
Also und jetzt gar nicht gegen sie geschossen, nein, aber nein, einfach verständlich, ja, ja, das ist
Muster
immer noch
im Kopf. Also genau. Deswegen war das auch einfach toll und das bestärkt mich nochmal, wenn man daran denkt, wie man Mädchen stärkt, eben auch sich den Jungs zuzuwenden und denen auch ja, andere Muster, Wege, ja, Räume aufzumachen.
Und apropos Jungs, was ich total spannend fand, wollte ich jetzt gar nicht in meinen Top sagen, aber es war trotzdem Top-Learning, ist, wir waren dann abends hier im Schottenhammel mit allen möglichen Investoren und Gründern und so und es sind doch immer noch weiterhin mehr Männer. Und deswegen habe ich auch mit vielen Männern gesprochen und habe über diese Rede gesprochen. Alle waren total begeistert, was ich erstmal toll finde, dass Michelle Obama wirklich alle erreicht. Und dann hat ein Satz bei denen total resoniert und das hat mich richtig überrascht und der ist der Satz, get men to do more.
Ah.
Bei den Männern hat er so resoniert. Und woher kam der? Sie sagte, naja, also der Interviewer hat irgendwas gefragt, so von wegen, und wie soll man es denn schaffen als Frau, diese ganzen Sachen und Haushalt und Kinder und dann auch noch auf gesunde Ernährung und Sport und auch noch
Karriere,
zur Schule und Karriere und die ganze Orga und alles einfach. Und dann hat sie gesagt, get men to do more.
Mhm.
Und dieses Thema habe ich so krass in der Führungsakademie, die wir haben, dieses Menschen mehr zumuten und die auch mehr reinzuholen und mehr zu erwarten, macht eigentlich glücklich, weil die anderen auch merken, sie werden gebraucht,
ja,
und
ja,
wir wollen
absolut
uns alle gebraucht und auch irgendwie sinnvoll fühlen, dass wir wirklich was beizutragen haben. Und das tust du auch, indem du sie mehr reinholst. Und dieses so, ja, get men to do more, haben ganz viele Männer gesagt, so, yo, also,
ja,
ja, I'm
will
ready for,
ja,
it. Aber
will
auch so,
ja,
so, give it to me. Also, und ja, natürlich, they can also take it. Aber so,
ja. Ja, ja,
wir müssen es auch mehr fordern und noch mehr zumuten, auf eine ganz nette und liebevolle Art und Weise, aber auch in den anderen Bereichen. Das fand ich echt spannend, dass der Satz bei den Männern so resoniert hat.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Und was ich auch einen spannenden Gegensatz fand. Ich habe ja eben gesagt, Vulnerability is your superpower. Und sie hat aber eben auch gesagt, als sie über Leadership gesprochen hat und über Leaders, die sie beeindrucken, hat sie gesagt, we show up strong.
Yeah.
But that doesn't mean we are always strong, but leaders show up strong. Und da habe ich ihr so zugehört und das, da habe ich so richtig gemerkt, wie ich so, yes, ja, so nach dem Motto, we show up strong und gedacht, okay, das ist ja eigentlich erstmal ein vermeintlicher Gegensatz zu Schwäche zeigen, vulnerable sein. Weil wenn du immer show up strong machst, zeigst du ja doch nicht, wie es innen aussieht. Aber das ist eben kein Gegensatz, weil genau wieder auf so ein Beispiel wie die Elterngeldkampagne. Wenn ich da am 9. Oktober zu der Anhörung gehe und da show ich nicht up strong, dann kann ich auch genau zu Hause bleiben. Dann hat es nichts gebracht, 620.000 Unterschriften zu sammeln und zu sagen, vielleicht können wir da noch was verändern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht innerlich wahrscheinlich total zittern werde. Ja? Dass ich nicht innerlich denke, oh Gott, habe ich alle Argumente richtig drauf und so. Aber wenn ich da sitze, wird man mir das nicht anmerken. Und das mag ich, diesen Gegensatz von, du darfst verletzlich sein, es darf in deinem Inneren auch mal wackeln. Aber wenn du für was kämpfst, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du nach vorne gehst, dann musst du auch die Leute mitnehmen können. Und das tust du nur, wenn du da nicht da vorne Zweifel hast. Dann haben alle Zweifel. Ja? Sondern wenn, ja, du da vorne sagst, wir schaffen das, dann glauben alle dran. Also diesen Gegensatz mochte ich auch sehr.
Total. Finde ich absolut richtig und wichtig. Da haben wir ja auch in unserer Rede drüber gesprochen.
Ja.
Ne? Über dieses Sunny Side Up, Sunny Side Down. Dass es manchmal halt im Unternehmen Sunny Side Down ist. Und nach außen musst du trotzdem Sunny Side Up machen, weil,
ja,
du sonst dein Unternehmen gefährdest, weil du allen Unsicherheit mitgibst und die das gar nicht einschätzen können. Und das ist nicht quasi Fake sein, ja, sondern, ja, das ist auch Leadership.
Führungsstärke.
Eine, ja, ja, genau, Klarheit mitzugeben. Was ich auch noch spannend fand in diesem ganzen Leadership-Bereich, als sie über Nelson Mandela gesprochen hat und darüber sozusagen, dass, also sie hat es genannt, doing things even when we don't prosper ourselves from the benefits.
Ja.
Und das fand ich so krass, also sozusagen Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß und nie weiß, ob er da rauskommt und ob er jemals seine Vision und seinen Traum umsetzen können wird. Jetzt im Nachhinein ist das so eine Glory-Geschichte, ne? Auch mit der,
ja,
Gefängniszeit. Aber wenn du drin bist,
ja,
kannst du auch einfach aufgeben, theoretisch. Also du weißt es ja gar nicht, ob es sich zu kämpfen lohnt, ob es sich sozusagen lohnt, dir weiterhin,
absolut,
Gedanken zu machen und einzustehen für eine bessere Welt. Und das fand ich so schön, dieses so, wenn du für richtig große Ziele arbeitest, kann es in ganz vielen Fällen sein, dass du selber die Benefits davon, genau, dass du davon gar nicht profitierst. Das heißt, wenn wir jetzt für ganz viele Frauen in Vorständen kämpfen, kann es sein, dass wenn ich 80 bin, wir trotzdem nur eine weibliche DAX-CEO haben. Weiterhin. Ja. Kann sein. Und trotzdem hat es sich dann gelohnt. Und das ein bisschen zu entkoppeln von diesem, hab ich da was davon für das, wofür ich kämpfe, versus ist es einfach das Richtige und glaube ich, dass unsere Welt in die Richtung gehen muss. Das habe ich ihr so abgenommen. Also ich habe so gefühlt bei ihr. Das hat so eine Tiefe, wenn sie das sagt. Und, ja, und so eine Resonanz irgendwie. Es ist so krass.
Es ist so krass und es ist auch so eine Gegenbewegung, so eine positive Gegenbewegung zu der Zeit, in der wir leben, wo eben dann doch man immer mehr auf sich guckt. Jetzt gerade, wenn du sagst, weißt du, wir haben Schuldenbremse jetzt in diesem Land, die wieder angezogen wird und so. Und da ist jeder natürlich ganz schnell bei sich. Und deswegen ist es natürlich auch ein wahnsinnig starkes Narrativ für den Zusammenhalt einer Demokratie, dass wir auch wieder die Dinge mehr tun, von denen wir nicht unmittelbar profitieren. Also fand ich auch super stark. Dann bei einer Sache, boah, da habe ich so gedacht, sie hat so recht und ich kriege es einfach nicht hin und ich möchte es so gerne schaffen. Put your life on the calendar first. Mhm. So, und dann hat sie es so beschrieben und sie meinte so, am Anfang des Jahres schreibt man sich alle Beiratssitzungen rein, dann schreibt man sich alle Aufsichtsratssitzungen ein, dann schreibt man sich jede Jury-Sitzung, jede Keynote, jedes alles da rein. Und dann ist der Kalender eigentlich schon voll, bevor das Jahr angefangen hat. Und Kinder, und gar nicht nur auf Kinder bezogen, sondern auch auf einen selber, Kinder kommen ja nicht am 1. Januar und sagen, Mami, wollen wir mal einmal das Jahr besprechen? Also im April und so, sondern die leben von Woche zu Woche. Und du selber fängst ja auch nicht an, im Januar zu sagen, wann du im Mai Sport machen willst. Mhm. So, und das heißt, wenn dann Mai kommt, dann ist halt alles voll. Und wenn dann Dinge kommen, wo du sagst, die hätte ich aber eigentlich gerne drin in meinem Leben, dann hast du eben mal wieder Life Last in deinen Kalender reingeschrieben. Und im Zweifel war dann kein Platz dafür. Und Lea, ich habe mir als Übung für dieses lange Wochenende, was jetzt kommt, wenn ich diese crazy Woche überlebt habe, aufgeschrieben, ich werde jetzt nächstes Jahr mein ganzes Jahr durchgehen im Kalender und live da first reintun. Und dann werde ich das verteidigen mit allem, was ich habe. Weil ich bin dann 45 und mit 45 sollte man es ja endlich mal gelernt haben, dass man nicht Ich-Zeit immer gleich als erstes rausschmeißt und zu allem anderen aber We Show Up macht, sondern mal andersrum.
Ja, fand ich ganz stark auch diesen Satz, my kids don't have schedulers. Also meine Kinder, die werden einfach immer losen, weil die haben keine Assistentin, die sagen kann, Mama, hier sind alle Termine fürs nächste Jahr, von Basketball bis zu Ballett bis zu Elternabenden, bitte pack die in deinen Kalender. Die kommen immer zum Schluss und das ist einfach so wahr und dann denkst du so, das müssen wir machen. Ich muss echt sagen, ich mache das schon relativ krass. Ich mache das natürlich gesundheitlich, weil ich es auch muss.
Besser als ich.
Und ich mache aber wirklich auch privat echt viele Reisen da rein und so, weil ich das frühzeitig plane, weil ich merke, wie viel mir das gibt. Ich wollte noch eine Sache sagen zu deinem Demokratie-Thema gerade. Ich fand richtig stark, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, genau bevor Michelle Obamas Rede losging, hatten wir doch so drei kurze Pitches.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind, aber egal. Wir hatten auf jeden Fall drei kurze Pitches, die waren, glaube ich, 2 Minuten und da war Caroline Weimann, die Mitgründerin von Joint Politics. Und es war so gut, dieser Pitch, das waren, glaube ich, 1,5 Minuten oder sowas. Habe ich auch ein bisschen mitgefilmt. Und jetzt zu dem Demokratieverständnis. Sie hat auch gesagt, ne, gerade in Zeiten wie diesen, wir müssen wieder demokratische Talente, die müssen wir unterstützen und denen Starthilfe geben.
Neu aktivieren,
Und neu aktivieren und genau, und sozusagen mehr Aktivität und Agilität wieder da reinbringen, dass wir Menschen unterstützen, die sich das antun. Und das fand ich auch so irre bei Michelle Obama. Die hat so stark über diese Ambivalenz gesprochen, ins Weiße Haus zu ziehen, Und dass ihr Mann damals kandidiert hat, weil sie meinte, Mensch, wenn sich unser Leben wird sich komplett ändern. Und diese Ambivalenz so von, warum tue ich mir das an? Die waren beide unglaublich erfolgreich, total talentiert, haben ein wundervolles Netzwerk, haben 2 kleine Kinder. Das ist so, das kann ich so
nicht
nachvollziehen, weil natürlich denkt man, wow, naja, sorry, also es ist hohes Ross, der ist Präsident der USA geworden. Ja, und gleichzeitig können die nie wieder ohne Security leben. die haben Morddrohungen, die werden beschimpft, bespuckt, die Kinder müssen auf ihr Lebtag wahrscheinlich irgendwie, haben die Security dabei. Also es ist so eine unfassbare Einschränkung und so ein Wandel des Lebens. Und deswegen kann ich verstehen, dass man sich die Frage stellt, warum tue ich mir das an? Und da habe ich mich gefragt, Verena, was hat das eigentlich mit dir gemacht? Weil du ja immer an dieser politischen Grenze tanzt.
Tänzelst.
Also an der aktiven politischen Einmischung tänzelst, rumtänzelst. Und was hat das eigentlich mit dir gemacht, dass sie das so gesagt hat? Und dass sie dann auch gesagt hat, was hätte ich unserem Land genommen? Was hätte ich sozusagen Amerika genommen, zu sehen, was es auch noch gibt in Amerika und die Fullness of America und so. Ich fand das wirklich
das ist spannend, dass du das fragst. Also erstmal toll, dass du Caroline Weimann erwähnst mit Joint Politics. Das tun wir auch in die Shownotes. Das ist wirklich eine fantastische Initiative, die einfach neue politische Talente heranzüchtet, würde ich fast sagen. Also sie ranführt, ihnen all das Handwerkszeug mitgibt, was es braucht. Ja, was hat es mit mir gemacht? Ich bin an der Stelle wirklich komisch, weil ich höre ja schon seit immer diese Geschichten über die Politik. Also ich verfolge sie, ich sehe, was das für eine brutale Öffentlichkeit ist. Ich habe es hautnah am eigenen Körper erlebt, weil mein Onkel ja Bundespräsident war, Johannes Rau, und seine Kinder, meine Cousinen und Cousins, eben genau vor den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen sind. Und deswegen habe ich es auch sozusagen in der Familie erlebt. Und trotzdem habe ich auch dieses in mir. Und wenn jetzt nur noch Menschen in die Politik gehen, die sagen, was habe ich denn schon zu verlieren, dann verzichten wir einfach auf so viel politisches Potenzial oder Talent. Und da denke ich halt immer wieder, ein bisschen das, was du gerade zu Nelson Mandela gesagt hast. Also es muss nicht jeder Kampf, den du kämpfst, nur für dich der beste sein, wenn du damit vielleicht was bewirken kannst, was for a greater good ist. Aber das soll jetzt keine Bewerbungsrede für die Politik sein, weil ich da wirklich auch Respekt vor habe mit dem ganzen Thema Kinder und Politik. Aber das ist der Grund, warum, wenn sie das erzählt, ich jetzt nicht zusammenschrecke und denke, ach du Schande, das klingt ja wirklich schlimm, sondern denke ich so, ja, so ist das. Da müssen sich hoffentlich viele Menschen trotzdem noch für entscheiden in Zukunft.
Und sie hatte auch so starke Bilder, ne? Weil sie meinte, naja, es ist einfach so ungewöhnlich. Also das Weiße Haus ist auch nicht ausgelegt für kleine Kinder. Ja. Es gab einfach wenig Präsidenten, die kleine Kinder wirklich hatten. Und es ist schon ungewöhnlich, wenn so ein 10-jähriges kleines Mädchen von irgendwie 5 Männern mit Waffen im Anschlag sozusagen verfolgt wird quasi. Also die ganze Zeit bewacht wird und gleichzeitig verfolgt und kontrolliert wird. Das ist schon einfach ein wahnsinniger
Einschnitt. Und das ist natürlich jetzt der Präsident der USA. Man muss ja mal sagen, dass die Kanzler und Kanzlerin dieses Landes lange keine Kinder mehr hatten.
Ja.
Also das ist auch ein bisschen was mich dann schmerzt, wenn sie sagt, wenn sie das so erzählt, dann denke ich so, was würde unsere Demokratie auch irgendwie davon profitieren, wenn Familien mal ins Kanzleramt einziehen würden, ja? Also sie sollen dann nicht mehr wohnen.
Hätte auch eine ganz andere Priorität auf der Tagesordnung, ja? Also auch das Thema Familienpolitik. Ja.
Dann hätte Familien hätte eine ganz andere Lobby, dann würde der Kanzler, die Kanzlerin am eigenen Leib erleben, was das für Arbeitszeiten sind, wie man das hinkriegen soll, was das für eine brutale Öffentlichkeit ist.
Was für eine Zerrissenheit man die ganze Zeit innerlich halten muss, also absolut.
So,
was
also
ich auch noch spannend fand, bei diesem Punkt, den du eben gesagt hast, so, dann sind nur quasi seinesgleichen irgendwie in der Politik, ja, oder ganz viele Menschen erreicht es dann nicht mehr. Das fand ich so spannend. Da hat sie auch nochmal den Punkt gemacht über Diversity in Hiring. Also, dann hat sie gesagt, if everyone looks like you, you are just talking to each other and you need to know more people. Also, wenn du immer wieder durch dieselbe Pipeline gehst und dieselben Unis anguckst und dieselben Leute einstellst und am Tisch, und ich muss sagen, da habe ich mich sogar fast ein bisschen erwischt gefühlt.
Ja, total.
Jetzt will ich auch nicht in Schönheit sterben, aber es ist schon so, dass bei Ten More Inn sind wir ja wahnsinnig frauenlastig. Das heißt, wir sind derzeit ein komplettes Frauenteam. Und auch, wenn du dir die Studienabschlüsse anguckst, sind die wahrscheinlich doch sehr ähnlich in den Ganzen. Und ich muss schon sagen, da habe ich so gedacht, boah, da können wir auch noch echt uns verbessern, weil so richtig divers sind wir dann auch nicht. Jetzt will ich auch nicht, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, in Schönheit sterben. Also die Firmen, die dann mehr Impact leben wollen, die wollen es dann immer so perfekt machen, dass sie gar nicht mehr vorwärts kommen. Ja? Und deswegen, wir sind 7 Leute, da schafft man noch nicht alles in Perfektion. Aber ich habe mich trotzdem total angesprochen gefühlt davon, if everyone looks like you, you're doing something wrong. Und da hat sie so recht, auch so mit diesem you need to know more people. Im Sinne von, es ist deine Verantwortung, mehr Menschen kennenzulernen, ja, die ja nicht so sind wie du. Und nicht, ich habe zufälligerweise keine kennengelernt, ja, in meinem Netzwerk sind einfach keine und so, sondern so, then ja, get up raus and change something. Ja, ja, genau. Ja. Und da habe ich mich echt auch nochmal angesprochen gefühlt, das noch viel aktiver irgendwie zu forcieren, klingt so hart, wirklich zu machen.
Aber ruhig einfach auch zu forcieren. Ja,
ja. Nein, genau.
Und zu tun. Genau, und das ist wirklich was heute an diesem Tag danach sozusagen so nachwirkt, dass ich habe so dieses Gefühl von, dass ich habe ja beide ihre Bücher gelesen, nach dem Motto, das hatte ich ja schon gelesen und so, aber die Tatsache, dass wenn sie da vor dir sitzt und die Sachen sagt, das ist einfach dann so klar, dass man so denkt, ja natürlich gehen wir da jetzt mehr raus und erweitern unser Netzwerk auch mal in andere Richtungen. Und und das war wie so ein Call to Action, den man sich jetzt überall hingeschrieben hat, was wir jetzt alles anders machen, das Leben in den Kalender schreiben, unsere Jungs auch irgendwie anders erziehen. Und was für mich einfach, also da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, ja. Also das war wirklich für mich so eine Erleichterung, weil ich höre ihr zu und denk so, oh Mann, gibt's noch viel zu machen, zu erleben, die Welt zu retten. Ich war so richtig
ist
so,
ist das überhaupt Gott, machbar? Ist das,
ist das noch
will?
Machbar in der verbleibenden Zeit? Und dann sagt sie irgendwann so am Ende, ich werde ja nächstes Jahr 60, wo ich so dachte, was? Ja, ich hatte irgendwie so ein bisschen nachgerechnet, also, während sie sprach und war so bei 55 oder so angekommen.
Das war so ein Schocker. Da ging richtig so ein Murmeln durch den ganzen Raum, weil alle waren, wie bitte, was? Wie stimmt bitte? Das? Kannst du kurz mal bei Wikipedia gucken und so?
Ja, so, also ich werde ja nächstes Jahr 60 und dann saß sie da mit so einem gelassenen Gesichtsausdruck und meinte, and there's a whole new chapter in front of me. Mhm. Und dann dachte ich so, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich sage, dachte ich so, wir müssen mal uns von der Zeitrechnung verabschieden, mit der wir aufgewachsen sind. Dass wir irgendwie denken, mit 63,5 oder 65 gehen wir in Rente und dann, ich will nicht sagen, war es das, aber warum haben wir eigentlich so ein Enddatum für unsere Gesellschaft gesetzt? Mhm. So nach dem Motto, mit 65 seid ihr fertig.
Nee.
Mit 65 seid ihr fertig mit eurer Berufstätigkeit, wie ihr sie
vielleicht
kanntet.
Vielleicht
macht ihr auch noch weiter.
Ja.
Und dann zündet ihr das nächste Kapitel. Und wie auch immer das für euch aussieht. Ja. Aber ich habe gestern wirklich so extra Zeit gewonnen, habe ich das Gefühl. Weil ich natürlich auch immer gedacht habe, mit 80 bin ich auch noch total aktiv. Aber so wirklich, dass das noch irgendwer hören will, habe ich nicht geglaubt. Und als ich die da gestern mit 60 sitzen sah, oder fast 60, dachte ich so, ey komm, jetzt hör mal auf mit deiner Alterskrise. Da sind noch so viele Kapitel vor dir.
Sie hat auch den Satz da gesagt, at 60 I am still becoming. Das fand ich auch noch so schön. So dieses Teil von, nicht nur da ist ein neues Chapter, sondern auch ich bin einfach immer noch im Werden. Und ich verändere mich mal in die eine und mal in die andere Richtung. Und ich lerne die ganze Zeit und meint sie auch, ich mache immer noch Fehler. Ich habe immer noch Ängste. Ich bin immer noch teilweise schlecht in Dingen, wo ich besser sein wollte und so. Und so genau dieser Punkt, ja, you won't ever have it figured out.
Der ist es. You won't ever have it figured out. Und der ist auch so beruhigend, weil man ja immer denkt, mit steigendem Lebensalter müsstest du alles irgendwie wissen und auf alles eine Antwort haben, weil dann bist du ja, also wenn du dann schon alt bist, dann musst du wenigstens weise sein. Ja? Und da habe ich auch gestern so gedacht, nee, man kann auch immer noch Fragezeichen im Kopf haben. Man kann immer wieder sich neugierig in das nächste Thema reinstürzen, von dem man keine Ahnung hat. Es ist nie zu spät, nochmal von vorne anzufangen.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Was bewegt uns?
Also, wer gestern auf der Bits and Pretzels war oder uns bei Instagram verfolgt hat, hat gesehen, dass wir mein Love-Projekt live gebracht haben. Und Absolut. Das ist unser Kartenspiel. Und du hast gestern den schönen Satz gesagt, Lea, for some people it's just a card game. Und ich habe mich so erwischt gefühlt, weil ich wirklich, ich feiere das die ganze Zeit so intern schon, als wäre es wirklich das nächste Unicorn.
Als würden wir auf dem Mars landen. Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Und es liegt einfach daran, dass es bei mir selber, ich bin jetzt 36, quasi 26 Jahre schon in the making ist. Ja. Ich habe, glaube ich, das erste Spiel, Personality hieß es damals, mit 10 gespielt oder so, auf einer Klassenfahrt hinten in der letzten Reihe des Busses, ja, und habe meine Freunde kennengelernt und Geschichten von denen gehört, die ich vorher noch nicht kannte, und tolle Einblicke bekommen, die ich vorher einfach noch nicht so gesehen habe, und Dinge diskutiert, die ein bisschen kontroverser waren. Und seitdem habe ich ja gefühlt alle Spiele durchgespielt, die es da gibt.
Nicht nur gefühlt, ja.
Gefühlt und auch in echt, und habe sie auch überall mitgebracht und alle Menschen infiziert damit. Und deswegen ist mein Gefühl so, ich arbeite da quasi seit 26 Jahren.
Und jetzt ist es da. Deswegen, ja, liebe Welt da draußen.
Deswegen ist der Moment so groß.
Wenn es irgendwen von euch gibt, und es gibt sie wahrscheinlich nicht, die sagen würden, es ist doch nur ein Kartenspiel. Nein, es ist viel mehr als das. Und jetzt mal ernsthaft, wir standen gestern in der Schlange, um bei Michelle Obama unser Foto zu machen. Und es war ganz schön langweilig in dieser Schlange. Also es waren zwar total langweilig, spannende Menschen, aber es dauerte einfach ewig lange.
Ja, und auch so, es sind spannende Menschen, die aber alle in so einer Schlange in Reihe und Glied stehen und warten müssen. Das ist auch so ein komisches, und du musst auch noch so ein bisschen leise sein, weil da überall Security ist. Es war so eine komische Atmosphäre. So.
Und dann kamen wir mit unserem Kartenspiel. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, standen wir da mit Pip Klöckner von Doppelgänger Podcast, Anahita Thoms, Miriam Wohlfahrt, Helmut Schönberger, dem Präsident der Unternehmertum aus München, und haben so ihn gefragt, wann weinst du? Oder von wem hast du am meisten gelernt?
Oder wir haben Pip Klöckner gefragt, was tust du, wenn du nichts tust?
So. Oder welches Körperteil findest du am heißesten an dir, wurde ich dann gefragt vor all diesen
Verena.
Menschen.
Verena. Alle hatten so mehr oder weniger noch Business-Fragen, und du hattest wirklich so, ich hatte welches dann mal Körperteil die. Von dir findest du am attraktivsten? Und die Antwort, muss ich wirklich sagen, hat mich so geschockt, deine Beine.
Ja, das habe ich nur gesagt, weil ich irgendwie völlig verwirrt war, dass mich diese Frage erreicht hat. Und dann wollte ich jetzt nicht meine Brüste sagen. Und dann habe ich halt meine Beine gesagt.
Was wäre denn die ehrliche Antwort gewesen?
Die wäre wahrscheinlich meine Brüste gewesen.
Das hast du dich aber nicht für
getraut. Das habe ich mich nicht getraut in der Schlange beim Foto anstellen. Ja. Nein, also
mit den
insofern.
Securities an der Seite.
Da wollte ich politically correct bleiben. Aber da hatten wir schon so einen Spaß. Und
meine Beine.
Und alle so, echt? Hä? Okay. Und die steckten auch so in so einem Dirndl. Die sah man gar nicht.
Ich finde, in dem Dürne sehen die auch eher so stampfermäßig.
Was? Aus
bei mir zum Beispiel. Also, nicht so, deine, da, ja. Generell Beine. Okay. Ja, also gut. Es ist ja mega vorteilhaft für den Oberkörper, aber das Dirndl ist ja, ja jetzt nicht vorteilhaft für den Unterkörper.
Nein, und eigentlich ist ja der Unterkörper meine Stärke. Ach nee, ich habe ja gerade Brüste gesagt. Was auch immer. So, also auf jeden Fall ist dieses Kartenspiel wirklich viel mehr, als man denkt, weil es sind 120 Fragen.
Ihr merkt
Fragen.
Es an diesen Diskussionen.
Genau. Und wir haben nicht irgendwo einfach 120 Karten abgeschrieben. Nein. Und wir haben auch nicht einfach irgendwem beauftragt, schreib uns mal 120 Fragen, sondern Nein. wir haben in mühsamer Kleinstarbeit uns diese 120 Fragen genommen, weil wir diese Fragen gerne beantworten möchten, weil wir diese Fragen gerne unseren Kindern stellen möchten. MitarbeiterInnen, Schwiegereltern. Also du kannst dieses Spiel wirklich mit jedem von 0 bis 99 spielen. Also 0 ist vielleicht noch ein bisschen langweilig, aber sagen wir mal 3 bis 99. Mhm. Und ich bin einfach auch jetzt ein bisschen infiziert und happy, dass wir es haben.
Ja, also ich freue mich, dass ich dich damit infizieren konnte. Vor allen Dingen, weil ich so denke, weißt du, ich habe es ja anders als du jetzt auch schon die ganze Zeit getestet. Und ja. Ich habe das jetzt in unterschiedlichsten Kontexten getestet. Also beruflich haben wir mit unserem quasi Geschäftsführungsteam einen Offside gemacht, da haben wir es gespielt, es war unfassbar witzig. Dann habe ich jetzt, als ich auf Ibiza war und da waren Leute, die kannte ich gar nicht, ja, die habe ich neu kennengelernt, haben wir das Kartenspiel gespielt und das ist auch mega, weil du hast so einen Icebreaker, quasi wenn du Gruppen hast, die sich unterschiedlich gut kennen, bringt das wieder alle so auf ein Level. Dann habe ich es mit Familie gespielt, mit meinem Partner gespielt und jedes Mal habe ich so gedacht, okay, das hat mir wirklich eine Seite aufgezeigt, die ich vorher halt nicht gesehen hätte, weil wir über dieselben Dinge diskutiert hätten. Zu den meisten Themen kennst du auch schon die Meinung oder die Haltung der Menschen.
So ist es. Und eben über manche Themen hat man selber aber auch noch nie nachgedacht. Und Erotik Lea wollte dann natürlich sofort wieder irgendwelche Liebe, Sex und Zärtlichkeiten-Fragen reintun. Und
ich hätte gesagt, so
nein. Weil wir ein Business-Podcast sind.
Ich weiß und gar nicht, ich fand eine Frage so gut, ich weiß nicht, ob du die auch rausgestrichen hast. Die war so,
bestimmt.
Was ist der rote Faden durch deine Ex-Partner? Oder
ja, und da habe ich gedacht, meine arme 6-jährige Tochter, dann muss ich diese Frage beantworten.
Rena, die meisten Menschen, die das spielen, sind schon über 18. Die sind nicht 6.
Nein. Also, nein. Ja. Man unterschätzt massiv. Wirklich,
aber
das
es kann
meine
sein, dass
ernst.
Die eine da noch drin ist. Nein, die ist da nicht drin.
Hast du
die rausgestrichen?
Die habe ich auch rausgestrichen. Ja. Man unterschätzt massiv die Wirkung, was so ein Fragespiel mit Kindern macht, weil, da sind wir wieder bei Michelle Obama, die fühlen sich dann ernst genommen. Weil wenn du dann ein Kind fragst, von wem hast du am meisten gelernt? Und dann kannst du dem beim Nachdenken zugucken und dazu hören dann. Also,
und dann kommt vielleicht
so
auch irgendein Lehrer oder Lehrerin, die du noch gar nicht kanntest.
Ja, oder irgendeine Patentante oder was auch immer. Also es ist großartig. Und ihr könnt es jetzt überall kaufen, hätte ich fast gesagt. Also ihr könnt es bei fastandcurious.berlin kaufen. Verlinken wir euch natürlich auch noch 3000 Mal in den Shownotes.
Kostet 24,90 Euro. Wird das perfekte Weihnachtsgeschenk sein, auch wenn es dafür noch ein bisschen früh ist. Weil draußen hier gerade in München ist es so wunderschönes Wetter.
Ja, ich muss jetzt noch nicht an Weihnachten denken. Aber stell dir mal vor, ihr würdet jetzt einfach eure Weihnachtsgeschenke schon im Oktober fertig haben, weil ihr einfach das Kartenspiel kauft, ja? Oder Gastgeschenke. Also ich werde das jetzt
oder
jedem
für eure
schenken.
Kollegen, Kolleginnen und so.
Nein,
also
ist super.
Ich glaube, wollen wir uns noch mal ein paar Fragen stellen?
Ja, ich möchte dir vor allen Dingen noch eine stellen, weil du hast mir jetzt schon ziemlich viele gestellt. Und ich würde gerne wissen, ich ziehe hier mal in Echtzeit, warte. Lea, welche Regel brichst du am liebsten? Hast du überhaupt Regeln, Lea?
Ja, ich versuche es immer wieder.
Also.
Ich glaube, also ich hatte ja zum Beispiel jetzt die Regel, dass ich mehr hinter den Kulissen, weniger auf der Bühne reden wollte, weniger senden, mehr denken. Und ich muss schon sagen, dass es mich einfach total freut, diese Regel zu brechen mit mir selbst, weil ich einfach so eine Euphorie dann habe vor und auf der Bühne und nach der Bühne und um die Bühne herum. Ich glaube, ich bin so ein bisschen doch so eine, ich mag das Wort nicht Rampensau, weil ich finde, das ist so abwertend, aber so schon, ich mag
schon
das
eine Rampensau.
Halt. Ja, ich bin schon ein bisschen Rampensau auch. Und ich mag das halt. Und das fällt mir dann immer wieder auf, wenn ich die Regel wieder breche, wie gern ich die breche. Dass ich denke, hihi, wieder ausgebüxt.
Total.
Und anders gemacht, als ich es eigentlich definiert hatte.
Ich finde es auch super. Sonst hätte ich da gestern alleine gestanden. Das wäre nicht ein Viertel so gut gewesen.
Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt würde mich mal interessieren, über welches Thema, also worüber hast du in letzter Zeit deine Meinung geändert?
Boah, das ist jetzt zu schwer. Ich habe von Michelle Obama gelernt, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Es gibt nur noch gewisse Dinge im Leben. Da darf man glaub, einfach auch noch auf
die Suche
sein.
Dann hast du darüber anscheinend deine Meinung geändert, weil normalerweise hättest du die Frage beantwortet.
Hast du recht. Das ist
quasi die Antwort in der Antwort.
Aber dafür stelle ich dir noch eine, ja, weil wir müssen uns ja hier an keine Regeln halten.
Nö.
Lea, welches Körperteil von dir findest du denn am attraktivsten?
So. Okay.
Deine Nase, Lea, oder dein Mund?
Nee, meine Nase habe ich schon öfter gedacht, ach, die dürfte auch so eine Babynase sein. Das ist ganz schlimm. Da bin ich so total geinfluenced von den ganzen Instagram-Nasen.
Hallo, guck
Demi
mich
Lovato
mal an.
Demi Lovato und den ganzen Ariana Grande und Jennifer Aniston, die alle ihre Nasen haben machen lassen. Das denke ich immer so, boah, das sieht schon mega geil aus, wenn man das so macht. Mhm. Aber I'm not gonna do it. Also meine Nase ist es nicht. ich verliebe mich wirklich in meine Sommersprossen.
Nein.
Das war früher als Kind nicht so. Und ich mag die immer lieber, weil ich so denke, sie passen.
Ich mag die auch sehr gerne.
Total. Ja. Wir haben eine Frage, dadurch ist es mir aufgefallen. Wir haben eine Frage in unserem Cardgame auch und das war, passt dein Aussehen zu deinem Charakter? Und dann habe ich so gedacht, bei mir total, finde ich, ja.
Total.
Und vor allen Dingen ist mir dann aufgefallen, dass meine Sommersprossen so krass zu meinem Charakter passen. Weil die sind halt alle ungleich und ganz viele und total unförmig und im Sommer kommen die noch mehr raus und übersprudeln das Ganze und so. Das ist total passend. Und seitdem ist es, glaube ich, mein Lieblingskörperteil.
Wie schön.
Also, ihr checkt jetzt mehr oder auch weniger, was man mit diesem Fragespiel machen kann. Wir sind so froh, dass wir es haben. Wir freuen uns in Ast, dass es das jetzt gibt.
Ja. Und wirklich, ihr macht uns die größte Freude, wenn ihr es kauft, wenn ihr es spielt, wenn ihr es teilt. Also wir bitten ja selten um Gefallen, aber haut es raus in die Welt. Die Welt wird dadurch ein tiefgründigerer, lustigerer, schönerer Ort.
Empfehlung der Woche.
Ja, ich versuche ja in unsere Empfehlung der Woche auch verschiedene Medien einzubringen.
Mm. Und deswegen habe ich immer nur ein Buch, ja?
Genau. Ja. Ich habe mal einen Podcast, mal eine Netflix-Miniserie und heute kommt eine Dokumentation auf YouTube, um nochmal ein anderes Medium einzubringen. Und zwar heißt die Hell of a Ride und das ist die Doku über den Aufstieg und Fall von dem Startup Gorillas, also dem Essenslieferdienst, der innerhalb von 10 Minuten geliefert hat. Damals gegründet von Jörg Kattner und Kagan Sümer. Und ich hatte mit denen meiner Meinung nach so eine Special Connection. Und zwar habe ich das ganz früh irgendwie gesehen, gehört, ganz früh getestet und war wirklich, dann habe ich auch noch im Prenzlauer Berg gewohnt und an der Danziger Straße hatten die ihr erstes Lager und habe wirklich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, als ich geordert habe und nach 7 Minuten dieses Essen da war. Mhm. Und das Krasseste war, Verena, danach habe ich also dem Jörg Kattner geschrieben, kalt auf LinkedIn und habe gesagt, Jörg, ich will euch kennenlernen, ich bin Business Angel, ich bin Lea, ich möchte euch kennenlernen, ich möchte investieren. Dann hat der zurückgeschrieben, du, wir haben gerade mega viel zu tun, mega viele Anfragen, aber lass uns sprechen zur nächsten Runde. Am nächsten Tag order ich wieder bei Gorillas, bin zu Hause, dann kommt der Rider quasi die kompletten Treppen hochgejoggt. Das war so crazy. Also wirklich, wir haben damals oben gelebt in meiner alten Wohnung, ganz oben hochgejoggt. Bringt mir dann dieses Essen. Ich war blown away. 6 Minuten lang hat das gedauert von Bestellprozess, bis es da war. Und dann geht der runter und sagt, ach so, Lea, und auf deine Mail mit investieren und so weiter, da antworte ich dir noch in den nächsten 1-2 Wochen. Und dann war das halt Kagan selber, der Gründer.
Ach krass.
Der ausgeliefert hat und Essen hochgebracht hat und diese kompletten 5 Stockwerke hochgejoggt ist, obwohl wir einen Fahrstuhl hatten. Und das ist das Coole an dieser Dokumentation. Du kriegst richtig tiefe Einblicke quasi in das Modell. Es ist unfassbar fesselnd. Du lernst Kagan als Unternehmerpersönlichkeit kennen, was wirklich spannend ist. Du checkst, warum die solche Schwierigkeiten hatten, das Modell auf die Straße zu bringen, warum sie so ein krasses Wachstum brauchten, weil sie so Mini-Margen hatten, dass sie halt diese Masse brauchten. Du siehst, wie sie die Marke aufgebaut haben, wie sie von einer WhatsApp-Gruppe mit 40 Leuten zu 55 Städten und 7 Ländern in 1,5 Jahren gegangen sind und über Tausenden von Mitarbeitern. Also es ist total, wirklich, es ist eine richtig gut gemachte, fesselnde Dokumentation und es zeigt quasi so diese ganzen Phasen eines Startups bis zum Verkauf an, quasi bis zum Zwangsverkauf, kann man fast sagen, an Getir, an das türkische Vorbild. Mhm. Und deswegen ist das für alle, die so einfach Startup-Interesse haben,
klingt super spannend.
Empfehlung. Auch deswegen übrigens, weil ich finde, es gab zu viele Stimmen bei der Geschichte, die gesagt haben, wussten wir eh, das war eh klar, viel zu schnell gewachsen, man verdient gar nichts mit Essensauslieferungen und so weiter. Da waren wir wieder, finde ich, sehr deutsch. Und den anderen Teil zu sehen, was für eine krasse Leistung das ist, was die da gemacht haben, neben all den Herausforderungen auch, ne, Widerstand im Team und so, das will ich jetzt gar nicht negieren, aber auch den anderen Teil zu wertschätzen, das finde ich, kommt bei dieser Doku total rüber. Ja, das war sie schon wieder, unsere 72. Folge von Fast and Curious. Und da wir hier wahrscheinlich ganz viele neue Hörer und Hörerinnen haben, weil ihr uns auf der Bits and Pretzels das erste Mal entdeckt habt, würden wir uns von euch wünschen, wenn wir uns schon was wünschen dürfen und ihr es toll findet, dass ihr uns folgt bei Spotify oder bei Apple, dass ihr es liked, dass ihr es teilt. Das ist quasi unsere Währung. Das ist das, wie ihr uns Wertschätzung gegenüberbringen könnt und sagen könnt, hey, das ist cool, was ihr macht, macht so weiter. Das ist unser Feedback und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Michelle Obama, there are still many causes worth sacrificing for. So much history yet to be made.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.